Der Timer läuft, es geht los. Domi moderiert an.
Folge 4 von Ohne Punk und Koma. Heute werden wir gesponsert von Toppitz Alu für den perfekten Aluhut.
Ja, das ist die einzige Alufolie, mit der ich mir wirklich den richtigen Aluhut drehen kann.
Ja, und wo dich auch die Russen und der NSA nicht erreichen, sondern nur News, echte News über die Corona.
Auf unserem Greenscreen eine klasse fette Anleitung, wie man Aluhüte gescheit dreht.
Genau. Heute...
Und das machen nur Texaner, ich wollte es nur mal gesagt haben.
Die Texaner kommen bei uns nicht gut weg, Ralf. Wir vergrauen unseren Kundenstamm. Heute geht's bei uns um Big Picture. Big Picture, und wir verkneifen uns den Galileo-Witz wirklich. mach's, Ralf. Die Krampfader ist groß, aber mach's. Big Picture. Warum Big Picture? Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Es geht ums Große, die großen Würfe, die großen Visionen, das große Ganze und wie das große Ganze vielleicht auch ein Stück weit zu bändigen, einzuordnen und einzukategorisieren ist. Und los geht's mit dem professionellen Teil, so nennen wir das ja, von Ralf, der uns heute was über Produktvision und unseren Relaunch beim Thomann Webteam erklären wird, wo wir unsere Seite neu gestaltet haben und was das Ganze mit Big Pictures zu tun hat.
Hallo, ich bin Ralf, ich bin professioneller.
Ralf ist vom Beruf her professioneller bei RTL. Erste Frage. Produktvision, Relaunches, große Dinge, große Würfe. Wie bist du bei unserer ganz konkreten Produktvision und diesem Relaunch der Webseite visuell oder das Responsive machen in unserem Fall, wie bist du da rangegangen?
It all started in 2020. Yeah. wie sind wir da rangegangen? Der erste Schritt war tatsächlich mal insgesamt eine Produktvision aufzuschreiben. Ich hatte nachdem ich so ein halbes Jahr ungefähr im Thomann Webteam unterwegs war, in irgendeinem Gespräch mit meinem damaligen Chef halt mal angeprangert, dass es eigentlich keine wirkliche Produktvision gibt. Und dann kam die Antwort, die immer zu erwarten ist, wenn man diesen Vorwurf bringt natürlich. Doch, die gibt's doch, die ist in meinem Kopf. Und dann waren wir halt so ein bisschen im Austausch, im Dialog. Ja, ist cool, dass die im Kopf ist, aber es wäre cool, die halt irgendwie auch mal rauszubringen aus dem Kopf und reinzubringen ins gesamte Team. Weswegen wir uns dann zum Glück den Luxus erlauben konnten, einfach wirklich mal einen Visionsworkshop zu machen, der ein bisschen größer war, als wir setzen uns mal eine Stunde zusammen und schreiben Marketing-Claims, sondern wir wirklich 3 Tage lang intensiv dran gearbeitet haben, eine schöne Canvas auszufüllen.
Juhu.
Und zwar die von Roman Pichler, die Product Vision Board heißt der Canvas. Und wir haben das auch mit einer externen Unterstützung, mit einem geschätzten Kollegen als Moderator sozusagen gemacht und haben im ersten Tag versucht, ein Grundkonzept zu machen. Wir hatten auch eine Zeit lang mal den Hans, unseren CEO, dabei. Wir hatten zum Glück gerade den CEO von Sennheiser im Haus, also als Business-Partner sozusagen, auch jemanden, den wir interviewen konnten. Aus dem ersten Wurf haben wir einen Fragebogen entwickelt, mit dem sind wir in den Store gegangen, in die Warenausgabe, haben Kunden befragt, hey, passt das? Wir haben die Entwürfe mit Leuten aus unserem Team, mit Leuten aus anderen Abteilungen und so gechallenged. Immer wieder drüber iteriert, bis wir am Ende von den 3 Tagen eine Variante hatten, wo wir gesagt haben, okay, damit können wir starten, damit können wir einfach mal arbeiten und die ins Team tragen auch.
Das klingt wie ein perfektes Erfahrungsvideo zu einem Einführungskurs Produktvision.
Genau, also I approve this und um den zweiten Teil noch kurz abzuschließen, das, was dann ein Jahr später gestartet hat, mit den ersten Denkanstößen unseres Tech-Leads im Herbst 2020 war dann ja zu sagen, okay, man macht mal wieder wirklich ein Redesign, man geht so vom technischen Aspekt, muss man wissen, thomann.de war bis vor kurzem halt eine Desktop-Plattform und eine mobile Plattform, m.thomann.de, man kennt es vielleicht früher von eBay noch, dass es m.ebay.de am Handy gab.
Du Boomer.
Und das bedeutet natürlich auch doppelte Entwicklung und das zusammenzufassen war auch Teil dieses Projekts, was ganz cool war. Und die Krux an der Sache, das, was dieses Ding so Big Picture-mäßig macht eben, ist, dass es letztendlich auch das größte Projekt war, dass das Team in der Konstellation, wie es ist, halt mal zusammen überhaupt machen konnte.
Ich glaube, Ayman Abdallah ist gerade hinter uns gerannt und hat gekichert. Big Picture, Produktvision. Du hast gerade davon geredet, wie diese Produktvision letzten Endes gemündet ist in was Praktischeres, auch Großes, aber eine praktische umzusetzende Vision fürs Produkt. Wenn ich immer so an Big Pictures denke, dann denke ich an große Präsentationen, viel, wie soll ich sagen, irgendwas Monumentales muss passieren, langfristige Dinge werden ins Rollen gebracht. Ich glaube, das ist oft so ein bisschen wie ein Architekt, der ein arschgeiles Gebäude sozusagen zeigt, vielleicht aber nicht in dem Meeting auch erklärt, bis wann soll das gebaut werden und wie viel kostet es. Und daher meine Frage so ein bisschen, wie hast du das jetzt gemanagt auch vielleicht oder was waren deine Erfahrungen, um sozusagen dieses Theoretische, fangen wir mal bei der Produktvision an, auch in die Echtwelt zu übertragen, in die tagtägliche?
Du rennst halt echt einfach los und hast diese Produktvision irgendwo im Confluence liegen und siehst halt, jo, es passiert erstmal gar nichts. Dann überlegst du dir, okay, kannst du irgendwie Ziele aus den Projekten in mit Referenzen zur Produktvision irgendwie machen. Das hilft auch nicht viel weiter. Und dann natürlich die Frage, passt irgendwie die Teamstruktur, passt die Arbeitsweise, passt das alles gerade überhaupt zu dieser Produktvision, die wir haben? Und die Antwort ist im Normalfall erstmal noch nicht, weil du halt erstmal schauen musst, okay, können deine Projektmanager und Projektmanagerinnen überhaupt diese Produktvision kommunizieren, können die damit arbeiten, können die Projekte davon ableiten, kannst du das als Managementorgan in irgendeiner Form und das ist uns erstmal schwer gefallen, vor allem in diesem Arbeitsstil mit, wir planen halt in Quartalen und es wurde besser, als wir dann eben für 2021 dieses komplette Relaunch-Projekt mal gemacht haben und geplant haben, weil das konnten wir halt wirklich gut mit der Vision, die wir ausgearbeitet haben, verargumentieren, nicht nur ins Team rein, sondern auch gegenüber den Leuten, denen wir reporten. Und das war eigentlich der Startschuss, wirklich nach einer Vision zu arbeiten und auch einfach das, was thomann.de vorher war, Conway's Law bestätigt das ja, eine Zusammensetzung von verschiedenen Plattformen und möglichst wenig gemeinsamer Code hin zu noch viel, viel mehr gemeinsamen Code, noch viel, viel mehr gemeinsamer Ownership im Team letztendlich für das, was der Online-Shop ist und für das, was in der Produktvision der Online-Shop irgendwann mal sein soll.
Willst du Conway's Law kurz in einem Satz erklären?
Conway's Law bedeutet einfach, dass Software, die man schreibt, immer der Kommunikationsstruktur in der Organisation folgt.
Ist ja fast so, als bräuchte man Leute, die eine gute Kommunikation bauen, ne?
Ja, wenn du viel miteinander sprichst, dann wird die Software, die du schreibst, auch viel miteinander sprechen. Und nicht in Silos
das
denken.
Ist, denke ich, auch eine geile Folge für einen eigenen Part, aber nur zur Erklärung. Ja, vielleicht zum Abschluss von dem Thema. Ich glaube, sowas muss ich immer dran messen lassen, wie du es von einer Gedankenwelt oder einer Theorie in die Praxis übersetzt. Vielleicht als Abschluss, auch als Tipp für unsere Zuhörer. Das magst du immer besonders so. Vielleicht ein paar Bullet Points, was eine gute Produktvision ist. vielleicht als Eckpfeiler so ein bisschen ausmacht.
Für mich ist eine gute Produktvision was über so ein Mission Statement eben hinausgeht. Also wir haben ja auch drüber stehen, wir schaffen das inspirierendste Online-Shopping-Erlebnis für MusikerInnen. Aber es muss halt Substanz drunter sein. Es muss irgendwie klar sein, auf wen willst du dich denn fokussieren? Was wollen diese Leute? Eine Produktvision ist immer nur cool, wenn du mit den Leuten, die du adressierst, auch gesprochen hast und wirklich weißt, was die wollen. Was kannst du denn anbieten? Was sind die Sachen, die du entwickeln willst? Wie passt das zusammen? Was sind die Werte, die du daraus ziehst? Das sind so die Hauptdinge. Und dann vielleicht abschließend als Beispiel, wie wir eben jetzt dieses Jahr mit unserer Produktvision arbeiten, also die nächste Iteration von Visionsarbeit, ist tatsächlich, dass wir unseren Teams nur noch Problemstellungen vorgeben wollen. Also das ist der nächste Schritt hin zum agilen Arbeiten auch, dass du sagst, hey, liebes Team XY, du bist jetzt mit einer Problemstellung konfrontiert, der Lösungsraum gehört dir. Mach was draus, sammel Daten, gewinn Erkenntnisse, stell Hypothesen auf, versuch's zu validieren, versuch zu gucken, ob du irgendwelche Metriken, die kannst du ja am besten dann aus der Produktvision, aus den Geschäftswerten, die du da mal aufgestellt hast, ableiten. Guck, ob das funktioniert, guck, ob du da irgendwo eine Metrik verbessern kannst in irgendeiner Form, und dann weißt du auch, hey, das, was du tust, lässt sich tatsächlich auch nicht nur mit Bauchgefühl, sondern auch mit Daten und Fakten belegen, dass es auf diese Vision, die wir die nächsten Jahre immer noch verfolgen wollen, einfach passt.
In diesem Sinne, Daten schlagen Fakten und Emotionen schlagen Gefühle. Dann lass uns mal mit dem nächsten Part weitermachen.
Ja, da schlagen wir uns einfach gegenseitig. Wir haben uns jetzt verprügelt und ja, das, was immer wieder aus Prügeln resultiert, ist leider das Joch des Millennials. Gott. Dominik, warum hast du diesen Titel, unter dem wir uns überhaupt nichts mehr vorstellen konnten, als wir gerade über den Redaktionsplan geguckt haben, denn für unser übergreifendes Thema Big Picture gewählt?
Naja, nachdem du Professional vom Beruf was Professionelles erzählt hast, mache ich das, was ich am liebsten mache, nämlich Metaphilosophie schwurbeln. Tatsächlich habe ich mir, ich bin nämlich auch in meiner Freizeit mittlerweile Teilzeit-Boomer und höre mir gerne Lanz und Brecht an. Kann man von halten, was man will, aber da habe ich was aufgeschnappt und da hat der Brecht irgendwas gequatscht von überforderte Empfänger und gestresste Sender. Da ging es um die aktuelle Kommunikations- und Informationskultur. Und ich glaube, daran möchte ich mich am liebsten so ein bisschen aufhängen, was das Thema angeht und Big Picture. Diese ganzen Klassifizierungen, Gen Y, Gen Z, Boomer und Millennial, mittlerweile ist es in einem Stadium angekommen, wo alle genervt von sind, aber es umso mehr benutzen, weil ich einfach glaube, dass es eine gute Kategorisierung ist, weil wir diese Generationenidentität haben. Und wenn ich jetzt einen Millennial mal definiere, dann ist das für mich jemand, der ja spätestens frühestens Mitte der 80er geboren ist sozusagen. Nee, doch frühestens und spätestens so bis 2000. Ne?
Irgendwie sowas.
Und der halt davon geprägt ist, so der erste Digital Native zu sein und mit Gameboys bis zum iPhone aufgewachsen zu sein und seinen Nokia noch gegen Menschen geschmissen hat, um sie umzubringen.
Das gute 3210.
Genau da haben wir jetzt schon rausgefunden, was ein Millennial ist, so die ganzen Jokes und Meme-Culture. Die Leute sind damit aufgewachsen und mit was sie auch aufgewachsen sind, ist eine, glaube ich, radikal andere Lifestyle-Kultur, sage ich mal, und Umfeld, wie es viele Generationen vorher hatten, weil es die erste Generation mit, zumindest ich rede jetzt mal von Deutschland und der sogenannten, du wirst mir gleich erzählen, die gibt es nicht, westlichen Welt.
Die gibt's nicht.
Ja, die gibt's laut Factfulness nicht, aber ich nenne es jetzt gerade mal so. Und es liegt daran, dass es eine Generation war, die in einem doch großen Wohlstand aufgewachsen ist mit einer unfassbaren Fülle an Technologie und Information und einer unfassbaren Optionsfülle. Und es ist, glaube ich, unglaublich schwer für viele in dieser Generation, in dieser, ich sage oft gern, dass wir so Chronisten der Gegenwart sind, ne? Du liest dir was durch, was aktuell ist, 2 Tage später ist es nicht mehr aktuell und die Welt dreht sich um einiges schneller irgendwie, egal wo du rumhängst, du wirst dauernd zugefeuert mit Neuigkeiten, News und Optionen. Und viele, glaube ich, sind von dieser Big-Picture-Idee, also der Idee, wie soll ihr Leben im Großen und Ganzen ein bisschen ausschauen, total überfordert mittlerweile. Und das liegt halt zum großen Teil auch daran, und das ist eine Erkenntnis, die, glaube ich, auch vielen wehtut, dass Freiheit im Sinne von, du kannst selber entscheiden, was du werden willst, so ein bisschen für manche auch gar nicht so easy zu prozessieren ist. Also du sagst ja erstmal ganz logisch, ja, Freiheit ist doch geil, ne? Und jeder müsste das doch eigentlich theoretisch feiern, so diese Freiheit, sich das selber aussuchen zu können.
Wie zeigt sich das, dass es schwierig ist?
Also um so ein paar praktische Beispiele, jetzt nur sehr abstrakt gesprochen aus meinem Umfeld. Das zeigt sich zum Beispiel in den Leuten, die studieren momentan. Viele studieren sehr lang, viele wechseln ganz oft ihren Studiengang, viele sind im Studium eigentlich eher mit den eigentlich essentiellen Dingen in ihrem Leben beschäftigt, nämlich mit Dating und Saufen und weniger vielleicht mit dem, was sie da lernen sollten.
Das war eine Zeit,
ja. Und viele werden auch später, und ich nenne es jetzt mal an Gänsefüßchen, erwachsen, was ganz einfach deswegen ist, weil man nicht so früh in dieses schaffe Häusle bauen einsteigen muss, sondern einem auch die Zeit gegeben wird, was das zu tun, was man will. Was so, glaube ich, als Rezeption unserer Generation irgendwann als dieses falsche Versprechen ein bisschen stehen bleiben wird. Weil einem keiner erzählt hat, irgendwie so, ja, du kannst schon machen, was du willst, aber halt nur bis zum gewissen Zeitpunkt, ne? Und dann auf einmal, ich weiß nicht mehr, ob es biologisch ist oder woher das kommt, aber jeder spürt ja, genug uns, genug Tinder, genug gesoffen, genug studiert. Jetzt müsste ich eigentlich mal woanders sein in meinem Leben. Und diese Übergänge sind halt teilweise relativ unsmooth, sage ich mal. Mhm. Also viele haben diese Überforderung, dass sie aufwachen, sich umschauen und wo gestern noch WG-Party hart war, haben sie heute ein unglaublich krasses Verlangen nach Geborgenheit und Familie und sich was aufbauen. Aber das ist halt unfassbar schwierig, aus dem Boden zu stampfen in dem Moment. Und da ist so dieser Konflikt zwischen, klar, niemand will mit 18 im Laden vom Vater arbeiten und keiner hat Bock, sich das Familienbild oder die Tradition aufzwingen zu lassen von seinen Eltern vielleicht. Auf der anderen Seite hast du natürlich trotzdem das Bedürfnis, ab einem gewissen Punkt gesettelter vielleicht zu sein oder die Vision von deinem Leben endlich mal ein bisschen auszuleben, auch langfristiger.
Wie finde ich denn die Vision zu meinem Leben oder das Big Picture, dem ich folgen will?
Wir beenden die Folge hier, weil die Frage zu springt dir in den Kopf. Also, ich glaube, das ist eine Frage, die ultra schwierig zu beantworten ist. Auf dieses Joch des Millennials und gestresste Empfänger, überforderte Sender-Ding. Man muss, glaube ich, auch aufpassen, heutzutage, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, wie viel man sich zumutet an Info die ganze Zeit. Und was da einen mit hergeht, ist eine Kultur der Bewertung. Du wirst dann dauerhaft im Notfall bewertet von außen. Jeder sagt dir auf Instagram, was das Beste ist. Jeder sagt dir in deinem Umfeld, wenn du Pech hast, nicht mal Leute, die wirklich wollen, dass das Beste für dich ist, hat seine Meinung. Jeder hat seine Meinung, jeder berät dich. Und es hat natürlich auch alles seine Berechtigung, mal zu fragen, ist das eine gute Idee? Aber es geht halt ganz schnell, dass man nur noch sich darauf verlässt, was das Umfeld einem erzählt. Und der erste Schritt ist halt so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Also rauszufinden, was sind denn die Dinge, die mir in meinem Leben taugen und was sind auch ein bisschen die Träume, die ich vielleicht so blöd klingt als Kind hatte, was ich mal werden will, kann ich mich in so eine Richtung entwickeln. Und der andere Part ist, glaube ich, was der Generation auch abhanden kommt, so ein bisschen, das wirst du jetzt nicht nachvollziehen können als Oberpragmat Oberbayerns, aber ist Pragmatismus, ne? Also halt auch zu sagen, ja, mein Studium ist gerade schön, Aber wie realistisch ist es, dass ich danach die Ansprüche erfüllen kann, die ich habe finanziell? Wie gut sind die Einstiegsmöglichkeiten?
Wird da vielleicht noch mal kurz reingehen. Jetzt haben wir unseren Millennial und der denkt jetzt, keine Ahnung, Anfang 30 über seine Lebensvision nach und sieht dann, ja, wenn ich jetzt das Haus hätte bauen wollen, hätte ich eigentlich vor 15 Jahren mit einem ETF anfangen müssen oder so. Ja. Was würdest du solchen Menschen, die in so einer Situation sind, an die Hand geben?
Also als allererstes versuchen, Überforderungen im Leben abzubauen. Also mal zu schauen, was sind eigentlich all die Themen, die mich gerade überfordern, und das ist ein Tipp, den du mir gegeben hast, haha. Die Dinge runterzubrechen, die Dinge runterzubrechen in kleinere Teile. Also das, was ich von Überforderungen hatte, resultiert ja oft daraus, dass man auf einmal das Gefühl hat, da rollt eine Lawine auf einen zu, die ist zu groß, um sie zu bewältigen. Wie soll denn das jemals noch funktionieren? Und da bin ich auch ein krasses Opfer von. Weil dieses, ich sag mal, dieses unschöne Aufwachen ab einem gewissen Zeitpunkt XY und auf einmal sieht man in den Raum rein, den man so schön vollgemüllt hat und der ist riesig geworden und man weiß nicht, wo man anfangen soll. Indem man sozusagen das erste Trumm in die Hand nimmt und aufräumt. Also du musst, ob du Bock hast oder nicht, vom Kleinen auch hier wieder ins Größere gehen. So, du musst dich halt wirklich damit beschäftigen, du musst dich informieren, du musst schauen, was sind kleine Teilschritte, um diesen großen Batzen vielleicht auch zu bekommen, den du dir da erträumst. Weil der Joke an der Geschichte ist, erst wenn du anfängst, auf deine Ziele hinzuarbeiten, ergibt sich ja dieser Weg, auf dem du auch merkst, ist es überhaupt das, was ich will. So, du musst halt scheitern und Erfolge haben, um dich selbst sozusagen auszudifferenzieren. Und da ist vielleicht noch so ein Aspekt mit Joch des Millennials und Big Picture. Ist halt auch eine Riesenkultur der Angst und Sicherheit. Aber Sicherheit nicht in dadurch, dass man quasi mutig aus dem Graben stürmt und auf seine Ziele zurennt, sondern Sicherheit dadurch, dass man sich ein Bild von der Welt außen macht und sich isoliert vor der, weil man könnte ja scheitern oder man könnte auf die Schnauze fliegen. Und das ist halt saugefährlich, weil du, und das ist ein Thema, das kennst du ja auch gut, diese Echokammern hast. Wenn du willst, dass deine Meinung bestätigt wird, findest du genug, was deine Meinung bestätigt,
ja.
Was ein echt giftiges Wechselding ist, ne? Was dich gefangen nimmt, was ja auch ähnlich, wenn wir jetzt mal auf Produktvision denken und in einem Konzern, wo dann irgendwie vier Heiner im Raum sitzen, die völlig out of touch sind, aber sich gegenseitig den Schniedel in die Hand geben, wie geil die Produktvision ist, dann wirst du natürlich sagen, ja, das ist doch geil, wir haben das auch alle gesagt da oben, das ist geil. Und unähnlich ist es jetzt nicht bei diesem typischen Millennial-Denken viel. Also meine World of Warcraft-Community, die ich schon habe seit 15 Jahren, die findet es auch gut, was ich da mache.
Wie gehst du denn mit dem Frust um, wenn du dann doch mal auf die Außenseite deiner Echokammer triffst und dann merkst, oh, also hoffentlich merkst, oh shit, vielleicht habe ich doch nur eine von vielen Perspektiven eingenommen.
Was das ja macht, es ist ja erstmal eine schmerzhafte Erfahrung, ne? Weil man sich absichtlich mit was konfrontiert, was man so nicht. Es ist eigentlich der richtige Punkt. Ist es was, was man nicht hören will? Dann kommt man schnell auf die Schliche, vielleicht auch, dass man sich selber anlügt. Oder ist es einfach was bis jetzt aus dem Horizont war und interessant ist, so ein bisschen zu erforschen, ne? Das sind ja die beiden Dinge, die da passieren können. Also was ich mich, glaube ich, ganz lang zum Beispiel angelogen habe, ist allein der Umstand, dass ich zum Beispiel in meinem Studium, mit dem Studium, das ich da gerade mache, auch noch was erreichen werde, was meinen Ansprüchen genügt.
Was war das für ein Studium?
Denkmalpflege. So, und ich bin da auch ich habe halt Kulturwissenschaften studiert und bin da wieder abgedriftet in die theoretische Richtung und habe mir ganz lang eingeredet, naja, vielleicht werde ich ja sogar Doktor und das wird dann schon geil, also Titel und so. Haben mir das ganz lang gesagt, als Selbstschutzmechanismus, bis ich halt natürlich Hashtag Transparenz mal erfragt habe bei der akademischen Beratung. Und dann bin ich raus und saß erstmal wie dieses, wie hieß der Typ, Mann? Nicht Tom Hardy. Na, wie hieß er denn? Ben Affleck, dieses Meme, wo er traurig eine Zigarette außen raucht. da, so stand ich da, weil mir klar wurde, ich habe mich belogen. Und das war die unangenehme Wahrheit, vor der ich mich da verbogen habe. Und das andere, was ich gesagt habe mit Exploration, wenn ich da ein Beispiel finden soll, da ist tatsächlich eins der praktischsten Beispiele, wo wir mal im Klettergarten miteinander waren. So, war jetzt nichts, wo ich sage, so geilster Shit der Welt. Aber ich gehe halt fitti und ich kenne mein fitti. Und was gibt es denn sonst noch für körperliche Betätigung? Meine Meinung nach keine, bin nämlich ein Fitti-Pumpe. Habe aber gemerkt, dass dieser Klettergarten zum Beispiel nochmal ganz anders den Körper anspricht oder so, auch wenn es jetzt nicht mein Ding war. Und das ist mein Tipp. Schauen, findest du was, was du nicht hören willst? Dann ist es gut, weiterzubohren, weil du belügst dich vielleicht. Oder findest du was, was eigentlich interessant sein könnte, wenn man nur ein bisschen weiter mal probiert?
Cool, wenn du jetzt mal noch in dich gehst, vielleicht abschließend, hast du dein Big Picture gefunden?
Spoiler. Also meiner Meinung nach ist die ultimative Erfahrung, gleich schwebe ich hier wie Konfuzius, mit einem Yin-Yang-Zeichen, das Big Picture ist, dass Leben aus Veränderung besteht und das zu akzeptieren. Also dadurch, dass ich mir Ziele formuliere, egal wie groß oder klein, und auf die hinarbeite, verändert sich währenddessen schon wieder das Ziel und der Lebenszustand, der wiederum Neues hervorruft. Also es ist eigentlich eher ein Mindset.
Wo ist mein Buzzword-Button? Ja.
Ein Mindset, das sich ändert, was ja auch völlig Sinn ergibt, weil ich habe mal eine Spange gehabt, Zahnspange, und ich habe gedacht...
Keine Haarspange?
Nee.
Okay.
Ich dürfte, es ist 2022. Nee, aber und als ich die raus hatte, dachte ich, jetzt kriege ich alle Weiber. Bro, nice. War ja gar nicht so. Dann habe ich irgendwie gedacht, ich schreibe jetzt meine Masterarbeit. Jetzt geht's ab ins Berufsleben. War ja gar nicht so. Dann habe ich gedacht, ich mache Scrum Master Praktikum und mal schauen, was das wird. Und siehe, da war so auf einmal meinen Job und meine Berufung so ein bisschen gefunden. Und so geht es immer weiter, ne? Du erreichst was, du machst einen Haken dran, aber daraus haben sich schon wieder drei neue Themen ergeben. Mhm. Und das ist halt dieses Leben, ist so ein bisschen die Antithese zu stagnieren. Kannst auch auf jede Firma jetzt übertragen, wenn du Bock hast. Ja. Und das ist, glaube ich, so abschließend das, was ich halt mitgeben würde. Du musst halt Leben reinbringen bei dir, du musst dich halt verändern, auch wenn es weh tut.
Ja, nice. Ich habe jetzt... Seit du das gesagt hast, diese Kack-Motivational-Bilder von Instagram im Kopf. She believed he lied. Unterschiedlich hervorgehoben.
Tom Cruise, Top Gun. Mit einem Daumen nach oben.
Ja, super nice. Ich hoffe, das hat euch allen so ein bisschen, ja, mindestens zwei verschiedene Perspektiven auf Visionen und Big Picture irgendwie gegeben. Schaltet das nächste Mal vielleicht auch nochmal ein. Diese Folge war gesponsert von, was war's, Toppitz, glaube ich?
Toppitz Alufolie.
Ja, Toppitz
Alufolie. Die einzige Alufolie für Aluhüte.
Ja, weil sie hat den bewährten Dreheffekt.
Und nicht nur wie das Brain, das sie trägt, ist auch die Folie smooth.
In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.